Hallo, herzlich willkommen zum ersten Teil über das Thema Versöhnung neu denken. Was macht die Versöhnung mit Gott und uns? Interessante Frage, finde ich. Versöhnung ist ja ein wesentlicher Teil des christlichen Glaubens. Er ist wahrscheinlich allen Christinnen und Christen geläufig. Denn ihr Glaube lebt davon, dass sie mit Gott versöhnt sind. Es lohnt jedoch gerade solche geläufigen Begriffe einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Denn das, was uns allzu geläufig ist, läuft sich schnell ab und verliert sein Profil. Übrig bleibt dann eine oberflächliche und eingeschränkte Vorstellung von dem, was mit Versöhnung gemeint ist. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass im geschriebenen Text auf meiner Website auch eine Vielzahl von Bibelstellen vermerkt werden, die ich hier nicht alle benenne. Ich habe meine Gedanken zu dem Thema in zwei Teile eingeteilt. In diesem ersten Teil erfährst du, was Versöhnung ist und wie sie geschieht. Es geht vor allem um die vielleicht ungewohnte Frage, was Versöhnung eigentlich für Gott bedeutet. Im zweiten Teil dann, der in ein paar Tagen erscheinen wird, spreche ich darüber, was mit dem Menschen passiert, wenn er von Gott her Versöhnung erfährt und was Versöhnung für unsere Zukunft bedeutet. Jetzt aber zu Punkt 1. Was ist Versöhnung? Der Apostel Paulus beschreibt das Heil, das sich durch Jesus Christus ereignet hat, als ein Versöhnungsgeschehen. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist demnach von Versöhnung geprägt. Ich zitiere: Es steht ja fest, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufrichtete. Soweit Paulus. Das versöhnte Verhältnis zwischen Gott und Mensch hat unmittelbare Folgen für das Dasein und Handeln der Menschen. Wie Paulus dann gleich im nächsten Satz festhält. Er schreibt: Wir sind also Gesandte an Christi Statt, wie Gott durch uns aufruft. Wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dass ein Mensch mit Gott versöhnt ist, macht ihn zu einem Gesandten Christi, durch den Gott die anderen Menschen aufruft, sich ebenfalls mit Gott versöhnen zu lassen. Dieses Gesandtsein ist nicht nur eine vorübergehende oder begrenzte Beauftragung des Menschen, sondern eine neue Lebensweise, die ihn fortan durch und durch bestimmt. Paulus nennt diese neue Lebensweise eine neue Schöpfung. Wer mit Gott versöhnt ist, ist nicht weniger als eine neue Kreatur. Paulus schreibt: Ist also jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alle Zitate aus 2. Korinther 5. Man kann es auch so ausdrücken: Versöhnung ist nicht einfach die Befriedung der Beziehung zwischen Gott und mir, sondern Versöhnung besteht darin, dass ich hineingenommen werde in den Shalom Christi, in seinen umfassenden Frieden. Gottes Frieden gilt der ganzen Welt und ist deshalb universal. Es geht in der Versöhnung also nicht einfach darum, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht wird, sondern es geht darum, dass die ganze Welt, alle anderen Menschen in diese in Ordnung gebrachte Beziehung einbezogen werden. Oder anders gesagt, es geht nicht einfach um ein Dekret Gottes, nämlich das Dekret, du bist versöhnt, dass Gott von oben herab über mich spricht und dass nur Gott und mich selbst etwas angeht. Sondern es geht bei der Versöhnung um einen Ortswechsel meiner ganzen Person. Ich werde sozusagen an einen anderen Ort in der Welt versetzt, nämlich an den Ort des universalen Shalom Gottes. Und dieser Ortswechsel ist verbunden mit einem Perspektiv- und Kulturwechsel. Ich stehe fortan unter dem prägenden Einfluss göttlicher Liebe und Lebensfreude. Und das bedeutet, in einem neuen Umfeld und mit bisher unbekannten Perspektiven zu leben. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass der mit Gott versöhnte Mensch schon der Welt irgendwie enthoben sei. Er lebt ja weiterhin an einem Ort auf Erden. Aber zugleich ist dieser Ort zum Ort Gottes geworden. Nämlich, er lebt in seiner Nähe und in seinem Umfeld, in der Einflusssphäre Gottes. Das drückt sich in der Regel nicht in außergewöhnlichen religiösen Erfahrungen aus, schon gar nicht in irgendwelchen verzückenden oder entrückenden Erlebnissen. Das Leben im Einflussbereich Gottes zeigt sich vielmehr in einem Fühlen, Denken und Handeln, das dem betreffenden Menschen zuvor unbekannt oder zumindest unzugänglich war. Denn im Umfeld Gottes erscheint alles in einem neuen Licht. Der mit Gott versöhnte Mensch ist also nicht etwa dem irdischen Leben entrückt, sondern im Gegenteil, ihm tiefst verbunden. Weil Gott sich der Welt in Zeit und Ewigkeit verbunden hat, können auch Christinnen und Christen, wenn es recht zugeht, nur der Welt verbunden sein. Darum sieht der mit Gott versöhnte Mensch, soweit er diese Versöhnung in sich wirken lässt, die Welt im Lichte Gottes. Und das heißt, er sieht sie so, wie sie wirklich ist, realistisch. Zweitens, wie geschieht Versöhnung? Versöhnung ist die Befriedung der Beziehung zwischen Gott und mir, hatte ich gesagt. Aber wie kommt diese Befriedung eigentlich zustande? Was geschieht genau zwischen Gott und mir, wenn Versöhnung geschieht? Dazu vier Punkte. A. Vergebung der Sünden. Man kann Versöhnung zunächst schlicht als göttliches Gnadendekret verstehen oder als Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden bedeutet, dass uns Gott nicht auf unseren Unglauben und unsere moralischen Verfehlungen festlegt, sondern uns davon befreit, uns freispricht von unseren Verfehlungen. Gott behaftet uns also nicht in unserer Gottesferne, sondern überwindet diese von sich aus, sucht immer wieder den Kontakt zu uns und ermöglicht uns dadurch immer aufs Neue mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist von Jesus in einzigartiger Weise gelebt worden. Die Evangelien erzählen durchweg, wie Jesus den Kontakt gerade zu den Zöllnern und Sündern suchte und mit ihnen Tischgemeinschaft pflegte. Er legte sie also nicht auf ihr Sündersein fest, sondern spiegelte ihnen Gottes Zuwendung und Vergebung. Und er lud sie ein, dieser Zuwendung und Vergebung entsprechend zu leben. Jesus erlaubte ihnen dadurch, sich selbst nicht als die unwiderruflich Gottlosen und der Nähe Gottes Unwürdigen zu verstehen. Sie konnten sich vielmehr im Gegenteil als Menschen sehen, denen Gott etwas zutraute, die er an seiner Seite haben wollte, und deren Existenz dann auch Grund göttlicher Freude war. B. Selbstzurücknahme Gottes. Würde Versöhnung allein durch den Freispruch von Sünden geschehen, dann wäre Versöhnung nicht mehr als ein göttliches Gnadendekret, ein göttliches Urteil, ein befreiendes Wort, das sozusagen im Himmel über uns gesprochen wird und das uns begnadigt. Es wäre nicht einmal nötig, dass wir von diesem Wort etwas erfahren, denn selbstverständlich ist ein göttliches Dekret auch dann gültig, wenn kein Mensch davon etwas weiß. Der Freispruch von Sünden ist aber viel mehr als ein unpersönliches göttliches Dekret, denn Gott tritt zu uns, zu jedem Einzelnen von uns, in Beziehung und spricht ihm persönlich zu, dass er ihn nicht auf seine Schuld festnagelt. Deshalb hat Jesus nicht allgemein die Vergebung aller menschlichen Sünden verkündet und sich nach der Verkündung dieser Botschaft aus der Welt zurückgezogen. sondern er hat die Beziehung zu einzelnen Menschen gesucht und ihnen persönlich die Vergebung ihrer Sünden zugesprochen. Vergebung der Sünden ist also nicht bloß ein Dekret, ein göttliches Urteil, sondern Vergebung der Sünden ist die Begründung einer versöhnten Beziehung zu Gott. Indem Gott Sünden vergibt, besteht er nicht auf dem Recht, das er uns gegenüber hätte, nämlich dem Recht, dass wir unsere Schuld begleichen. Gott kommt dennoch zu seinem Recht, aber nicht, indem er uns verurteilt, sondern indem er uns begnadigt. Gott lässt uns trotz unserer Schuld leben und er nimmt stattdessen sein eigenes Leben zurück. Gerade so ist er der gnädige und gütige Gott, als den ihn die Bibel beschreibt. Gott spricht nicht ein Dekret von oben herab, sondern kommt herunter in unsere Welt und sucht die Beziehung zu uns. Dementsprechend ist auch Jesus nicht als der rechtliche Vollstrecker Gottes aufgetreten, sondern er hat sich mit Zöllnern und Sündern vereint, hat sich erniedrigt und ist den sündigen Menschen gleich geworden. Gerade in dieser Selbstzurücknahme hat er seinen göttlichen Auftrag erfüllt. Versöhnung beinhaltet also, dass der Versöhnende sich zurücknimmt, nicht auf seinem Recht auf Wiedergutmachung besteht und auf diese Weise eine wahrhaft zukunftsträchtige, gedeihliche Beziehung mit seinen Schuldnern aufnimmt. Jesus schildert in einem Gleichnis, dass es selbstverständlich ist, dass, wie der versöhnende Gott dies praktiziert, es auch die mit ihm versöhnten Menschen tun. Matthäus 18, Abvers 23. C. Leidensbereitschaft Gottes. Wer nicht auf seinem Recht besteht, muss damit rechnen, dass seine Zurückhaltung ausgenutzt und ihm sein Recht genommen wird. Das gilt auch für Gott. Jesu Leben und Sterben hat gezeigt, wie derjenige, der sich in eine Position liebevoller Machtlosigkeit begibt, von hasserfüllter Macht zum Schweigen gebracht wird. Die Feinde Jesu haben nicht verstanden, dass Versöhnung auf Gnade beruht. Sie wollten ihre Gottesbeziehung nicht auf Gnade gründen, sondern auf ein ihnen vermeintlich zustehendes Recht. Dass Jesus ihnen dieses Recht absprach, hat ihn schließlich sein Leben gekostet. Das Leiden Jesu spiegelt das Leiden Gottes unter der menschlichen Gottlosigkeit. Die menschliche Gottlosigkeit besteht darin, dass der Mensch nicht durch Gottes Gnade gerettet werden will, sondern durch seine eigene Frömmigkeit und Moral. Ein solcher Mensch bedarf der Gnade Gottes scheinbar nicht und lehnt sie darum ab. Er lehnt damit die auf Liebe gründende Beziehung zu Gott ab. Im Alten Testament wird beschrieben, wie Gott unter der Ablehnung seiner Liebe durch das Volk Israel leidet. Das Neue Testament erzählt, wie der die Sünder liebende Jesus bewusst den Weg ins Leiden ging. Daran wird deutlich, der Gott, der an seiner Liebe festhält, obwohl diese vom Menschen abgelehnt wird, muss selbst bereit zum Leiden sein. Der Gott, der sich weigert, unversöhnlich zu reagieren und sein Recht auf Wiedergutmachung gegenüber den Gottlosen durchzusetzen, geht den Weg ins Leiden. Versöhnung gibt es nicht ohne Leidensbereitschaft. Und der letzte Punkt, D. Versöhnende Existenz Gottes. Es ist deutlich geworden, dass Versöhnung nicht einfach ein freundliches Entgegenkommen Gottes ist, sondern ein Verhalten, das die ganze Existenz Gottes umfasst. Es gibt keine Versöhnung mit Gott ohne eine versöhnende Existenz Gottes. Ohne sein versöhnendes Fühlen, Denken und Handeln. So war Jesu ganzes Leben von Versöhnung gekennzeichnet. Er fühlte mit den unversöhnten Menschen. Er dachte in Kategorien der Versöhnung, wie seine Gleichnisse zeigen. Und er handelte konsequent versöhnend, indem er selbst Leid auf sich nahm. Auf diese Weise war Jesus das Ebenbild des versöhnenden Gottes. Zugleich war Jesus aber auch der Mensch, wie er nach Gottes Willen sein sollte, der neue Mensch, der Gott auf Erden repräsentiert. Insofern nahm Jesus die Verleiblichung Gottes vorweg, die sich nach seinem Tod durch die Glaubenden vollziehen soll. Sie sind der Leib Christi. Das hat Konsequenzen für die Existenz der Glaubenden, also auch für uns. Wir haben die Versöhnung noch nicht verstanden, wenn wir sie allein als Gottes Dekret, als Gottes Urteil über uns verstehen und meinen, mit einem Dekret sei alles Wesentliche gesagt und getan. Zum Geschehen der Versöhnung gehört nämlich, dass der versöhnte Mensch in eine neue Beziehung zu Gott eintritt und dass sich die ganze Existenz des versöhnten Menschen wandelt. Nur wenn das geschieht, ist der Ortswechsel in die Einflusssphäre Gottes beim Menschen vollzogen. Nach der Versöhnung des Menschen mit Gott bleibt sozusagen im Lebenshaus des Menschen kein Stein auf dem anderen. Gottes Versöhnung macht etwas mit dem Menschen. Und wenn sie nichts mit ihm macht, dann ist sie noch nicht bei ihm angekommen. So viel für heute über die Versöhnung. Im zweiten Teil geht es vor allem darum, was in der Versöhnung nun mit uns geschieht. Ich freue mich, wenn du in ein paar Tagen wieder dabei bist und sage, bis bald!